Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich gebe zu, ich bin schon gleich ein bisschen überrascht worden. Sie sind wahnsinnig jung. Das habe ich sonst nicht so häufig, wenn ich zur Kirchenentwicklung spreche. Ich bin mit etwas anderen Erwartungen hierher gekommen. Man überlegt sich ja, wenn man so einen Vortrag vorbereitet, wer sitzt da vor einem, wer wird einem zuhören, mit welchen Hintergründen kommen die Leute. Und dann hatte ich immer so einen seriösen Mailpartner, den Herrn Schneider. Und als ich ihn hier gesucht habe, habe ich ihn erst gar nicht entdeckt. Also kurz gesagt, ich bin sehr gespannt jetzt auch auf den Austausch und will versuchen, Sie so ein bisschen an euch so ein bisschen durchzuführen durch das, was wir in unserem Zentrum für Kirchenentwicklung machen. Jetzt weiß ich nicht, muss ich zuerst irgendwo draufdrücken? Okay. Also das nochmal zur Erinnerung, aber die Überschrift, die steht ja auch in euren Programmen. Praktische Impulse aus dem Zentrum für Kirchenentwicklung. Was für hoffnungsvolle Entwicklungen gibt es innerhalb der evangelischen Landeskirche? Ganz kurz, ich zeige, was ich vorhabe. Das sind so 4 Punkte für die nächste starke halbe Stunde. Eine ganz kurze Geschichte oder eine kurze Beschreibung zu unserem Zentrum. Dann etwas zu den Interessen unserer Forschung, aber auch das nur ganz kurz. Und dann das dritte wäre so inhaltliche Positionierungen und schließlich einige Konkretionen. Uns als Zentrum für Kirchenentwicklung gibt es seit 2010, also seit jetzt 3 Jahren knapp. Und es ist, soweit ich den Überblick habe, neben Greifswald, das manche vielleicht kennen, das einzige universitäre Zentrum, das ganz stark mit Fragen der Kirchenentwicklung verknüpft ist. Also wir sind in so einer Schnittstelle zwischen Forschung, Theorie und Praxis. Und das ist eine, finde ich jedenfalls, ganz geniale Mischung, nämlich einerseits eben forschen zu können und die Dinge reflektieren zu können und andererseits aber permanent auch im Kontakt zu sein mit Gemeinden oder mit Kirchenleitungen oder mit anderen Gremien dieser Art. Wir sind, damit ihr so eine Vorstellung habt, wir sind 7 Personen, ich habe gerade auch noch überlegt, ob das nun eine heilige Zahl ist oder ob das was, das Zufall ist, weiß ich nicht, aber wir sind im Moment 7, das ist die praktische Theologie in Zürich mit einigen Mitarbeitenden und eben Assistenten, Sekretariat und so weiter. Wir haben 3 Grundfragen, würde ich mal sagen, die uns beschäftigen. Das erste ist, was verstehen wir eigentlich theologisch unter Kirche? Also, kommt gleich noch drauf zu sprechen. Wir versuchen eigentlich so erstmal zu entschleunigen. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, hier kommen ganz tolle Praxisideen von uns, ihr müsst die nur noch umsetzen, sondern wir gehen natürlich erstmal von den Grundfragen aus, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Kirche sprechen? Das zweite, was macht biblisch gesprochen Gemeinde aus? Und die dritte Grundfrage, wie verstehen wir in theologischem Sinne Mitgliedschaft und Beteiligung? Also was wir machen, ist so eine Art theologische Kriterienbildung. Wir versuchen so ein bisschen ein Geländer zu bieten für Gemeinden. Wenn die sagen, wir machen dieses Projekt, wir wollen dieses Projekt machen, wir haben eine Idee, dann wenn die uns anfragen, dann fragen wir immer erstmal zurück, was versteht ihr denn selber unter eurem Bild von Gemeinde? Wo seht ihr die Zielsetzung von Kirche? Oder was macht für euch Beteiligung und Mitgliedschaft aus? Ich erwähne das deshalb, weil ich glaube, es notwendig ist, sich so im Moment bei einer gewissen Entwicklungs- und Reformhysterie immer noch mal klarzumachen, wo sind wir denn eigentlich gerade und was macht uns aus. 2. Punkt, ganz kurz, Interessen der eigenen Forschung. Ich will das nur an der Stelle auch mal sagen. Wir machen natürlich keine interesselose Forschung. Könnt ihr euch vorstellen, das war nicht ganz einfach an der Universität, als wir unser Zentrum gegründet haben, weil die Universität sagte, ja nun, macht ihr jetzt Kirchenforschung irgendwie, um Kirche zu verbessern? Was hat das eigentlich mit Universität zu tun? Also erstaunlicherweise hat man diese Frage nie gestellt, als sich ein pharmazeutisches Institut gegründet hat mit Hilfe von Novartis. Da hat man die Frage nicht gestellt, aber als wir was zur Kirchenentwicklung machen wollten, da sind sie gekommen. Was ist unser Interesse? Unser Interesse ist, und das erwähne ich hier jetzt ganz bewusst auch in diesem Kreis, Gegenwart und Zukunft des Christentums in seinen verschiedenen institutionellen Gestalten und Ausformungen. In Zürich, in der Region, in der Schweiz, aber durchaus auch im reformierten Kontext bis hinein in auch weltweite Entwicklungen der Reformierten oder auch der protestantischen Kirchen im weiteren Sinne. In dem Sinne sind also Kirche und Gemeinde für uns nicht einfach zwei x-beliebige Forschungsgegenstände, so wie man das vielleicht bei Religionssoziologen oder manchen Religionswissenschaftlern vermuten könnte, sondern uns geht es so ein bisschen wie dem guten Schulentwicklungsforscher oder dem guten Mediziner an der Universität. Wir haben Leidenschaft für die Kirche und die in ihr agierenden Menschen, seien es Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Freiwillige, wie auch immer. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir uns den Gegenständen mit ideologischen Scheuklappen nähern oder gar betriebsblind sind. Das hoffe ich jedenfalls. Ich habe mir hier aufgeschrieben, unsere wissenschaftlichen Vorannahmen sind natürlich dezidiert theologische. Wer das für unwissenschaftlich hält, ist vielleicht der eigentliche Dogmatiker und Ideologe. Also insofern gibt es bei uns ein Interesse an einer kirchentheoretisch geklärten Praxis, so formuliere ich es mal. Und dazu braucht es, und das machen wir dann, sachliche und fachliche Analysen. Was sind nun die Herausforderungen, die wir an unserem Zentrum wahrnehmen, im Kontakt mit Gemeinden, aber auch in der Sondierung der Diskussionslandschaft? Ich nenne mal 5 Punkte und ihr werdet merken, das ist vermutlich auch, vielleicht bis auf diesen ersten, der klingt sehr groß, aber das andere ist vermutlich was hier auch an vielen Stellen so diskutiert wird und wir haben es im ersten Vortrag ja auch schon gehört. Also die Grundfrage, die sich natürlich stellt, ist, was passiert mit dieser Volkskirche? Wie wird die Zukunft dieser Kirche aussehen? Und zwar angesichts der Tatsache, auch das klang schon ein bisschen an, dass natürlich viele Selbstverständlichkeiten weggebrochen sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Zweiter Punkt, stellt sich die Frage nach den zukünftigen finanziellen und personellen Ressourcen. Finanziell für den, sagen wir mal, den Züricher Kontext mindestens, ist das im Moment noch nicht das Problem. Wie überhaupt man sagen kann, für die deutschsprachigen Kirchen sind die finanziellen Fragen gegenüber den personellen Fragen eher, sagen wir mal, nicht so problematisch und prekär. Die dritte Frage ist die nach Erkennbarkeit und Profil. Das ist eine ganz wesentliche Herausforderung, vor der wir uns sozusagen auch, vor der wir uns gestellt wissen. Vierter Punkt, Identifikation der Mitglieder mit ihrer Kirche und Gemeinde. Also eben Frage der Mitgliedschaft, was heißt sich selbst als Mitglied zu verstehen? Es gibt ja diesen analytischen Satz, Belonging without believing, als Phänomen gegenwärtiger westlicher Kirchenmitgliedschaft, Belonging without believing, also Teilnehmer, Mitglied zu sein, aber eigentlich nicht zu glauben. Und es gibt das umgekehrte Phänomen, Believing without belonging. Das ist noch eine Herausforderung. Ich nenne eine letzte, nämlich die Frage, wie sollen wir uns zukünftig überhaupt Gemeinde vorstellen? In welcher Form? Ist es noch die klassische Parochie? Wird es Profilgemeinde? Wird es Freiwilligkeitsgemeinde? Bekenntnisgemeinde? Die Begriffe sind ja Land auf, Land ab, gerade in der Diskussion. Ich sage an der Stelle gerne, diese Herausforderungen machen mir und machen uns am Zentrum für Kirchenentwicklung einen Heidenspaß, wenn man den Begriff hier mal so verwenden darf. Wir haben große Freude an diesen wirklich sehr substanziellen Fragen. Und ich erwähne das deshalb, weil ich mir wünschen würde, ich will jetzt hier nicht in eine Publikumsbeschimpfung ausarten, ohnehin nicht euch gegenüber, sondern eher den Gemeinden, ich würde mir gerne wünschen, dass diese Herausforderungen dort mit ähnlicher Leidenschaft angegangen werden würden. Also wenn es um die Frage geht, um das gleich mal vorwegzunehmen, wie die Zukunft von Kirche aussieht, dann könnte man sagen, entweder sie ist mystisch oder sie ist nicht. Ich würde das sagen, entweder sie ist leidenschaftlich oder sie ist nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Aber insgesamt sind wir, bin ich, im Blick auf die Zukunft von Kirche durchaus hoffnungsvoll. Das will ich an der Stelle auch sagen. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Bedenkenträger und Gedankenträger. Und innerhalb der Kirchgemeinden, wie ich sie wahrnehme, gibt es ganz viele Bedenkenträger, die meinen, sie wären Gedankenträger. Und das macht es manchmal etwas schwer. Inhaltliche Positionierung. Jetzt gehe ich gerne so ein bisschen auch auf das ein, von dem ich glaube, das ist vielleicht hier auch diskussionswürdig. Wir haben natürlich auch eine inhaltliche oder mehrere inhaltliche Zielsetzungen für unsere Arbeit. Die erste Zielsetzung, so lapidar wie notwendig, wesentlich ist für protestantische Kirchen tatsächlich diese Haltung von einer gewissen Mutlosigkeit oder auch einer Selbstsäkularisierung, die wirklich kritisch in den Blick zu nehmen. Also Profil erkennbar werden zu lassen in all ihren Wesensäußerungen, in Gottesdienst, Seelsorge, Bildung und so weiter. Das kann man ja nochmal diskutieren. Wo ist Kirche sich selbst säkularisierend? Wo macht sie etwas, was vielleicht ihrer Erkennbarkeit nach außen als Kirche gar nicht mehr entspricht? Die Diskussion ist gerade ein bisschen geführt worden, auch im Punkt soziale Aktivitäten und sowas wie Bekehrungsaktivitäten, so habe ich das verstanden. Darüber kann man sicher diskutieren, wobei ich, das wird Sie jetzt nicht überraschen oder euch nicht überraschen, sage, dass soziale Aktivitäten natürlich ein Teil, und zwar ein wesentlicher Bestandteil auch ihrer öffentlichen Erkennbarkeit sind. Also es geht hier um so etwas wie die Kirche der Freiheit. Und was heißt denn dann Freiheit, wenn es hoffentlich nicht Autonomie im Sinne der Grenzenlosigkeit heißt? Also eher so eine Vorstellung von der zur Freiheit Berufenen, um es mal so zu sagen. Und natürlich, Freiheit heißt immer auch Verantwortung im kirchlichen Kontext. Zweiter Punkt, und jetzt begebe ich mich vielleicht ein bisschen ins Feuer. Es geht darum, das ist jedenfalls meine Vorstellung und unsere Vorstellung, alle Exklusivitäts- und Exklusionstendenzen unbedingt zu vermeiden. Kirche muss im Blick auf ihren Wahrheitsanspruch wie im Blick auf ihr Verständnis von Mitgliedschaft pluralitätsfähig sein und offen sein. Das heißt für mich auch, dass die immer wieder erfolgende Klage etwa gegenüber der sogenannten Postmoderne doch nochmal kritisch zu betrachten ist. Wir haben es hier mit gegenwärtigen Lebensäußerungen zu tun, die man nicht einfach negativ abtun kann. Wir haben das ja ähnlich gerade auch schon gehört, wahrnehmen dessen, wo die Menschen sind, was ihnen wichtig ist. Und selbst wenn wir sagen, das ist kaum nachvollziehbar, muss man es ernst nehmen. Also im Moment ist viel die Rede auch innerhalb der Kirchenentwicklung von Transformation, von Kontextualisierung, von Inkulturation. Das sind so große Begriffe. Ich habe manchmal ein bisschen den Verdacht, dass das nur, sage ich jetzt bewusst ein bisschen provokativ, dass das sozusagen nur Durchlauferhitzer zum Eigentlichen sein sollen. Ja? Also man nimmt Lebenswelten der Menschen wahr, um sie aber sozusagen gleich woanders hinzubringen. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Vor das Reden, jetzt kann man das auch nochmal verkündigungstheoretisch sagen, vor dem Reden steht das Wahrnehmen und das Hören und das Ernstnehmen. Nicht als Zwischenstufe, da kommen wir auch noch drüber weg, so ungefähr, sondern wirklich erstmal sehen, wo sind die Menschen und warum sind sie da? Das ist vielleicht noch in Ergänzung zu Ihrem Vortrag. Es geht nicht nur um die Frage, zu sagen, wahrzunehmen, wo sie gerade sind, sondern warum sind sie da, wo sie gerade sind? Warum hat eine Serie oder Sendung wie Germany's Next Topmodel oder so ähnlich, warum haben die Einschaltquoten unter den 14- bis 20-Jährigen von, weiß nicht, so und so viel Prozent? Warum? Nicht nur das, sondern warum? Und meine These wäre, dass da ganz erhebliche Sehnsüchte dahinter stehen, die es gilt, unbedingt ernst zu nehmen. Kirchentheoretisch heißt das im Blick auf die Mitgliedschaft, dass wir von unterschiedlichen Nähe- und Distanzinteressen auszugehen haben. Kirche und Gemeinde sind Corpus permixtum. Große alte biblische und reformatorische Tradition. Die Vorstellung eines engen Gemeinschaftsbegriffs halte ich persönlich nicht für die einzig mögliche und schon gar nicht für den Königsweg. Gemeinde umfasst also immer schon mehr als so eine Art überzeugungsstarken Gemeindekern. Mir ist ein bisschen mulmig bei einer bestimmten Semantik, die so redet von Zentrum und Peripherie, Kern und Schale, Mittelpunkt und Rand und all diese Dinge. Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen. Ich gieße noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Mir ist auch nicht ganz wohl bei manchen Formen der Bildhaftigkeit oder der sogenannten anschaulichen Rede, wenn sie so leicht kodiert daherkommt. Also wenn man dann, okay, jetzt sage ich es. So Begrifflichkeiten wie sich für Jesus entscheiden oder sein Leben Jesus übergeben und so. Überprüft, das gibt es auch schon mal so von hinten her gelesen, überprüft kritisch, was es heißt, so zu sprechen. Das ist eine Chiffre erstmal, das ist ein Code, der kommt von irgendwo her, der ist vielleicht geprägt, der ist übernommen, der ist sogar ganz ernst übernommen, der ist ganz lebensexistenziell übernommen. Überprüft, was ihr sagt, wenn ihr so redet. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass Menschen außerhalb der Gemeinde da einfach mitgehen. Das ist eine Form von Sprache, die sofort identifiziert wird als eine Art Arkan oder Geheimcode. Man muss damit rechnen, dass Leute sagen, oh ja, okay, kenne ich schon, danke. Ich bin auch ein bisschen kritisch gegenüber bestimmten Formen, die meinen, man könne das nun die Zukunft der Kirche oder der Gemeinde von ihren Werten her bestimmen. Ich bin mir erstens gar nicht sicher, wie das mit den christlichen Werten im Einzelnen durchzubuchstabieren ist. Also die Welt ist ziemlich komplex und der Weg von den 10 Geboten zur Komplexität ethischer Entscheidungen und Dilemmata ist ein langer. Das muss man ernst nehmen. Insofern Vorsicht vor diesen zu einfachen Zuschreibungen. Kurzer Hinweis, für mich ist Theologie und damit sozusagen die inhaltliche Position auch unseres Zentrums erst einmal der Versuch, Lebenserfahrungen und das, was wir als Gottes Wort hören oder zu hören meinen, in ein Verhältnis zueinander zu bringen. Das ist Theologie. Luther hat gesagt, experientia facit theologum, also die Erfahrung macht den Theologen. Nicht die Dogmatik, nicht die Lehre, sondern die Erfahrung. Darum geht es. Und deshalb muss aus meiner Sicht auch Gemeinde in ihren realen Gestalten ein erfahrungsoffener Raum sein. Und keiner, der von vornherein sozusagen schon vorkanalisiert. Kurz gesagt, Vollzugsformen und Suchformen des Glaubens sind breiter, als man vielleicht meint. Eine bestimmte Sprache oder ein bestimmter ritueller Vollzug ist immer wieder auch zu öffnen für andere Wünsche, Bedürfnisse, Gestaltungsformen und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich noch ganz kurz an der Stelle zur Frage des Profils ein auf die Frage mit der missionalen Gemeinde. Ich bin froh, das kann ich ja auch gerne sagen, dass dieses ganze Thema von Mission innerhalb der sowohl der wissenschaftlichen Theologie wie auch der, sagen wir mal, landeskirchlichen Kirche in den letzten Jahren wieder zum Thema geworden ist. Ich halte es für sehr richtig. Halte es für sehr richtig und auch sehr wichtig, dass man so seit knapp 10 Jahren im deutschsprachigen Raum sich auch wieder traut, den Begriff Mission in den Mund zu nehmen. Gleichwohl, und das sind jetzt wirklich sehr offene Fragen, die meine ich gar nicht schon, sondern dahinter steckt keine feste Antwort meinerseits, sondern Fragen fürs Gespräch. Auch da wieder im Sinne der kritischen Selbstprüfung, kann man mit der Rede vom Wort Gottes, mit einem, wir haben es gehört, mit einem trinitätstheologischen Ansatz, kann man damit eine Ekklesiologie, also eine Kirchenlehre konzipieren? Geht das? Was tue ich da eigentlich? Können wir durch unser Reden überhaupt, jetzt theologisch gesprochen, zum Ausdruck bringen und bestimmen, worin Gottes Wirken besteht? Für mich eine sehr offene Frage. Auch da wieder sich zu überprüfen, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe das in letzter Zeit mehrfach erlebt, dass man in Gemeinden kommt und die sagen, wir haben hier ein super Projekt, das läuft und die Massen kommen und so. Hier ist Gottes Wirken spürbar. Das ist schön, wenn es so ist. Und ich würde es auch nie bestreiten. Aber mir geht es darum, euch nochmal zu sensibilisieren, gut zu überlegen, wann und nach welchen Maßstäben reden wir von etwas als Gottes Wirken und wann eigentlich nicht. Können wir das als Menschen so von Gott reden? Karl Barth hat gesagt, das können wir gar nicht. Da ist unsere Grenze, das ist die Grenze des menschlich Sagbaren. Also nochmal mit dem Verweis vielleicht auf Exodus 3,14. Ich werde sein, der ich sein werde. Als Selbstaussage Gottes, sei sie nun gegenwärtig oder zukünftig gemeint, das ist eine Aussage, die wir Gott als Menschen so nicht zuschreiben können. Reformatorisch gesprochen, wir müssen hören. Und erst wenn wir hören, kann sich etwas erschließen. Insofern ist die Verwendung von theologischen Figuren, seien sie trinitätstheologisch, christologisch, soteriologisch, immer eine, die uns sofort wachsam sein lassen muss, dass das riskante Rede ist, hochriskante Rede. Warum? Weil wir aufpassen müssen, ob wir uns nicht selber sozusagen auf den Leim gehen, indem wir bestimmte Aktivitäten funktionalisieren, indem wir sie sozusagen theologisch deuten oder anmalen. Insofern an der Stelle Vorsicht vor allzu schnellen Zuschreibungen, auch so eine Art binäre Logik, gut und falsch und richtig und unrichtig und schmaler Weg und breiter Weg und all diese Dinge. Ich glaube, die Welt ist sehr viel komplexer, weil das Leben sehr viel komplexer ist. Qualität der Kirchenentwicklung zeigt sich in einer theologischen Seriosität, die versucht, sich in ihren eigenen Worten immer wieder auf die Spur zu kommen, immer wieder zu überlegen, was tue ich gerade, wenn ich von Gottes Wirken in der Welt spreche, von seinem Versöhnungshandeln. Oder, da war jetzt die Rede von der Sünde heute schon als theologischem Thema, sich nochmal wirklich genau zu überprüfen, wann rede ich und warum rede ich von bestimmten Phänomenen als sündhaften Phänomenen? Und was passiert da eigentlich? Okay, also fasse das zusammen, diesen Abschnitt. Vor allen Fragen der Kirchenentwicklung muss zuerst so etwas wie die sensible Deutung des Menschen in all seinen Lebenszusammenhängen stehen. Man könnte es Empathie nennen oder Barmherzigkeit oder auch Solidarität. Mein vierter Punkt, also hier, das habt ihr nochmal als Zusammenfassung, Theologie und Gemeindepraxis muss auf die Vielfalt des Lebens bezogen sein und das habe ich gerade gemacht zur Rede einer missionalen Gemeinde. Viertens, was macht Hoffnung? Ich habe jetzt lange überlegt an dem Abschnitt, ob ich jetzt sozusagen das Panorama von Praxisprojekten aufmache. Das könnte man tun, das war auch so ein bisschen abgesprochen. Was passiert eigentlich gerade in den landeskirchlichen Zusammenhängen? Was gibt's da? Was bricht da auf? Ich habe gemerkt, dass es irgendwie, es könnte man so zwei, drei so Knaller, wie habt ihr das genannt? Knallergottesdienste bei euch? Ja, jetzt könnte ich auch so Knallerprojekte hier präsentieren, aber das hilft, glaube ich, erstmal nicht arg viel, weil dann staunt man bestenfalls oder meint, man könne das nachmachen und so. Ich will einfach ganz grundsätzlich mal sagen, was ich wahrnehme im landeskirchlichen Zusammenhang. Ich nehme wahr, und das ist schon mal für mich so ein Hoffnungszeichen, dass ganz viele Gemeinden tatsächlich aufbrechen. Die tun was, die versuchen was. Also insofern habe ich nicht den grundsätzlichen Eindruck, als ob die Landeskirche so wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sagt, Hilfe, und erstarrt. Es ist eine ganze Menge los. Vieles findet im kleinen Rahmen statt, zugegebenermaßen. Vieles hat so den Charme des etwas spröden, unaufgeregten, bemühten, auch manchmal so ein bisschen des Mühsamen und vielleicht sogar des Altbackenen. Also man kann wunderbare Beschreibungen lesen von Kirchgemeinden, die meinen, sie würden was Neues machen, indem sie nach dem Gottesdienst irgendwie ein Frühstück anbieten oder sowas oder vor dem Gottesdienst. Und dann macht man und bemüht sich und beschreibt es und so. Ich will nur sagen, aber da passiert was. Das mag in vielen Fällen ein bisschen uninspiriert sein, aber da ist mehr los, und das ist mir jetzt wichtig, da ist mehr los, als uns ein bestimmter Teil der Öffentlichkeit suggerieren will. Die nämlich sagt, ihr geht sowieso unter demnächst. Das ist ein Politikum. Ja. Also, ich konnte das sehr intensiv erleben in den letzten fast zehn Jahren jetzt im Kanton Zürich bei der Einführung des Faches Religion und Kultur, eines sogenannten neutralen Schulfaches. Das ist gepusht worden von der politischen Öffentlichkeit mit dem Hauptargument, ja, ihr seid doch nur noch ein Randphänomen, ihr Christen. Und es waren immer noch im Kanton Zürich 70%, die einer christlichen Kirche angehört haben. Ja, also Sie merken, da wird auch politisch sozusagen ein bestimmtes Bild von Kirche erzeugt, davon darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also es tut sich was, viele kleine Aktivitäten, unscheinbare Aktivitäten, aber das fällt mir auf, und es gibt auch inzwischen eine ganze Reihe von Literatur dazu, Reformprojekte in praktisch allen Feldern kirchlichen Lebens, Gottesdienst, Leitung, Diakonie, Bildung, you name it. Also ganz vieles und auch Lustiges und auch Intensives und, wenn man den Begriff verwenden will, Erfolgreiches. Aber jetzt komme ich zu einem Punkt in dem Zusammenhang. Leistungen und Erfolg und Messbarkeit sind Dinge, von denen wir im Zentrum für Kirchenentwicklung immer sagen, Vorsicht. Größe ist es nicht. Aufgeregtheit ist es nicht. Manchmal ist die punktuell gelingende Begegnung viel, viel nachhaltiger, als wenn man meint, man könne hier sozusagen eine Rakete nach der anderen zünden. Das ist wichtig. Warum? Weil wir damit nicht in diese Aufmerksamkeitserregungskultur der Öffentlichkeit kommen. Das entspricht nicht, jedenfalls meinem Bild von Gemeinde, dass wir permanent meinen, wir müssten, also Gemeinde sei nur dort, wo es laut ist und voll und bewegt und lebendig und so. Kirche lebt auch von den, das Stichwort ist auch gefallen, den kleinen Beziehungen. Und wenn die gelingen, dann ist da schon unheimlich viel passiert. Drei ganz kurze Hinweise dann doch, wo ich besondere, also auch so starke Aufbrüche entdecke, bildende Gemeinde. Es gibt inzwischen in den Landeskirchen eine hervorragende Bildungsarbeit im Bereich der frühkindlichen Bildung bis hin zur Konfirmandenarbeit. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, weil man natürlich gemerkt hat, die Schule und die Familien sind keine Sozialisationsagenturen mehr, wie früher vielleicht mal. Also müssen wir als Kirche oder als Gemeinde überlegen, was bieten wir eigentlich an, wodurch prägen wir. Und da ist tatsächlich ganz viel im Gange. Ich bin gegenwärtig in der Begutachtung eines neuen Lehrmittels für die Konfirmationsarbeit im Kanton Zürich und ich bin berührt davon, wie intensiv dort Jugendliche zum Beispiel jetzt letzte Woche die Einheit Jesus Christus auf dem Tisch gehabt. Mit welchen Sensibilitäten, aber auch mit welchem Pathos und mit welchem Interesse an Informationsvermittlung auch alleine jetzt Jugendlichen dieses Thema näher gebracht werden soll. Da kommt Bibliolog, kommt rein Filmarbeit, Gestaltung, Schauspiel. Also da ist ganz, ganz viel im Gange. Im Sinne einer bildenden Gemeinde, vielleicht so ein paar Aspekte, die mir auffallen. Es gibt sowas wie eine stark familienbezogene Arbeit. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, eine Zukunftsaufgabe. Intergenerationelle Arbeit, also Kinder und Großeltern, jüngere Generation, ältere Generation, im Austausch über alle möglichen Themen, tolle, tolle Ideen. Und es gibt etwas, vielleicht habt ihr davon schon gehört, was man jetzt nennt Kinder- und Jugendtheologie. Also ein bewusst theologisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Nicht nur Erlebnisse initiieren und irgendwo miteinander grillen oder Fußball spielen oder so, sondern zu sagen, wie können wir mit Jugendlichen theologisch ins Gespräch kommen. Und zwar nicht, indem wir sie belehren im Sinne einer Theologie für Jugendliche, sondern indem wir erstmal hören, was bringen Sie denn schon mit? Welche theologischen Potenziale haben Sie denn schon? Wir haben selber dazu ein bisschen was auch gemacht und unterscheiden dann zwischen einer Theologie für Jugendliche, einer mit Jugendlichen und einer von Jugendlichen. Hat uns viele Fragezeichen in der Forschung aufgeworfen, aber wie könnt ihr von einer Theologie von Kindern und von Jugendlichen sprechen? Wir können das. Eben unter dem Aspekt der Theologie als Ausdruck für das eigene Leben. Zweiter Punkt, präsente öffentliche und aufmerksame Gemeinde. Ich freue mich über jede Aktivität, durch die eine Kirchgemeinde gegenüber der zum Beispiel politischen Gemeinde signalisiert, wir verstehen uns als ein Teil des Ganzen. Und diese Signale sind in vielfältiger Weise möglich. Das beginnt, da haben wir große Diskussionen intern mit Studierenden, aber ich sage es hier trotzdem, beginnt bei der Residenz, bei der Wohnortpflicht des Pfarrers oder der Pfarrerin. Auf jeden Fall. Geht aber über Mitwirkung an säkularen Ereignissen, Feste, Jubiläen, bis hin zum sich kümmern um die Belange des je lokalen und regionalen Gemeinwesens. Die Gemeinde muss den Eindruck haben, wenn ihr als Kirchgemeinde nicht mehr da wärt, würde etwas fehlen. Das muss das Kriterium sein. Und sie wollen sehen, dass man sich interessiert für das, was da läuft. Also es geht um eine öffentliche Gemeinde und natürlich in diesem Sinne auch um eine prophetische Gemeinde, die sich einmischt in die Belange ihres Gemeinwesens. Ich habe mit Studierenden vor einiger Zeit mal so eine Übung gemacht. Wie würdet ihr reagieren als Vikare oder Pfarrer, wenn in eurer Gemeinde der größte Arbeitgeber sagt, ich verlege alles nach Shanghai? Was macht ihr jetzt als Pfarrer? Dann sagte jemand, ja, dann gehe ich zu ihm und bete mit ihm und erforsche sein Gewissen, ob er das so machen kann. Das kann man tun, aber gemeint war was anderes. Also will nur sagen, so diese überhaupt wahrzunehmen, wir sind Teil eines größeren Ganzen, halte ich für ganz wesentlich für eine präsente und öffentliche Gemeinde. Und dann steht da noch der Begriff der aufmerksamen Gemeinde. Ich bin gerade selber an so einer kleinen Studie zum Thema aufmerksam predigen, weil ich glaube, und das erlebe ich auch an ganz vielen Sonntagen, oder bei Predigten, Aufmerksamkeit ist nicht nur ein rhetorisches Element. Nach dem Motto, ich versichere mir erstmal sozusagen die Konzentration meiner Hörerschaft und so. Aufmerksamkeit ist kein technisches Element, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wie können Menschen beim Predigen, also Hörer beim Predigen erleben, dass sie wahrgenommen werden, dass ihnen Anerkennung zukommt, dass sie geachtet werden. Das ist eine hohe Kunst, aber vieles an dem, was ich an Predigen miterlebe, ist so wie so eine gläserne Scheibe zwischen den Hörenden und dem Prediger. Man merkt genau, die Kommunikation geht genau bis zur Hälfte. Von der Kanzel auf dem Weg zur Kirchenbank gehen die Dinge verloren. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass aus meiner Sicht dieser Sensus für die Menschen, die da sitzen, nicht da ist. Dass Aufmerksamkeit im inhaltlichen Sinne nicht so groß ist, wie sie sein müsste. Letzter Punkt, aufbauende und seelsorgerliche Gemeinde. Tatsächlich, und das erlebe ich an vielen Stellen, gibt es ein neues Bewusstsein für die Bedeutung von Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit. Sei das nun aus der Not geboren oder aus hoffentlich guten theologischen Gründen, die Gemeinde des 21. Jahrhunderts, um nochmal diesen Satz zu bemühen, wird eine Gemeinde der vielen Schultern und Hände und Köpfe und Herzen sein oder sie wird keine mehr sein. Also so dieses Vorbild oder diese Vorstellung eines pastoralen Vorbilds, dem sozusagen die Gemeinde hirtenmäßig wie die Schafe hinterher rennt, das funktioniert so aus guten Gründen nicht mehr. Also neue Frage nach Partizipation von Konfirmierten in der kirchlichen Jugendarbeit, von Eltern im Zusammenhang der Aktivitäten einer Gemeinde bis hin zu den Senioren. Und übrigens, noch gar nicht gefallenes Stichwort oder nur ganz kurz, auch über die Milieus hinweg. Also diese Frage der Milieuverengung ist ja nicht denen anzulasten, die aus den vermeintlich fernen Milieus kommen, sondern den Kirchen, die keine Angebote machen für Menschen, die aus solchen Milieus kommen, weil sie denken, die können wir sowieso nicht erreichen. Das halte ich für einen Fehlschluss. Also, Denken über gewohnte Grenzen hinaus, so könnte man das mal nennen im Sinne einer aufbauenden Gemeinde. Denken über gewohnte Grenzen hinaus, neu nach Kooperationen fragen. Deshalb glaube ich auch jetzt, wenn wir jetzt in eurem Kreis, in euren Kontexten und in landeskirchlichen Kontexten, da braucht es sozusagen diese, da ist kein, das Grenzdenken, also ist nicht angesagt. Man sollte erstmal gucken, wo liegen die Gemeinsamkeiten, nicht mit den Unterschieden anfangen. Die Unterschiede, die sind uns ja bewusst, aber die Gemeinsamkeiten zu identifizieren, das ist jetzt die Kunst, glaube ich, der Stunde. Also, Zusammenarbeit stärken, lokale Identitäten beibehalten. Auch das ist wichtig. Gemeinde muss nahe bleiben und nahe sein und kommunikationsfähig sein und bleiben. Das ist ein Stück weit der entscheidende Schritt. Also nahe bei den Menschen, nicht um sie als Mittel für irgendeinen anders gelagerten Zweck zu verstehen oder zu gebrauchen oder zu missbrauchen, sondern sich ernsthaft auch zu überlegen, bin ich, und das würde ich als Grundvoraussetzung aller kirchengemeindlichen Arbeit sehen, bin ich mit Herz und Seele und Mund und Händen bereit, mich auf andere Menschen einzulassen. Und zwar auf das, wo sie sind und wie sie sind. Und wenn ich das nicht bin, dann sollte ich mir überlegen, ob für mich die Arbeit in der Gemeinde tatsächlich der richtige Ort ist. Soweit von meiner Seite aus. Ich habe irgendwo, ist mir auch noch nie passiert, mein allerletztes Blatt verloren. Da stand, glaube ich, noch ein ganz schöner Schlusssatz drauf, aber im Prinzip ist es egal. Soweit ein paar Eindrücke von unserem Zentrum für Kirchenentwicklung und ich freue mich aufs Gespräch. Vielen Dank. Applaus